Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Ich habe mega Bock und ich bin nicht nur alleine, sondern wie immer mit Mighty Matze Matthias Botthoff.
Und ich habe mindestens genauso viel Bock auf die Folge heute wie du, weil es ist ja kurz, na nicht kurz vor, aber zumindest die Woche vor dem Riesen-Event, der uns am Samstag erwartet. Also ich bin mega gespannt. Das wird der Hammer, aber da werden wir, glaube ich, gleich noch drüber reden. Vielleicht sollten wir erst noch mal kurz zurückblicken auf das letzte Wochenende.
Ja, wir hatten die UFC Fight Night in Argentinien. Interessanterweise ohne Santiago Ponzinibbio. Das hat mich, Uruguay.
Uruguay.
Mensch, da habe ich schon über Ponzinibbio gedacht, weil er ist Argentinier, hat mich gewundert. Relativ lahm in meinen Augen. Mike Perry hat mal wieder bewiesen, warum man nicht in Südamerika kämpfen sollte. Und damit meine ich nicht seine Nase.
Und, er hat da wohl einen schlechten Riecher gehabt für.
Das hat sogar die Bild-Zeitung, glaube ich, so bezeichnet, ne?
Ja, es ist tatsächlich so, dass mich Leute angesprochen haben, die eigentlich mit Kampfsport nichts zu tun haben.
Bei mir auch, ja.
Die haben mir erzählt, ey, du guckst es doch immer, hast du das in der Bild-Zeitung gesehen? Ich so, was? Also es muss anscheinend doch für Aufsehen gesorgt haben. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Mike Perry hat zwar einen guten Kampf geliefert, aber er sah danach aus, als wäre er mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen. Brutaler Bruch in der Nase.
Ja, aber heftig, echt heftig. Hat einen soliden Kampf geliefert, war in meinen Augen auch der bessere.
Wobei, da kann man jetzt drüber streiten. Es ist immer schwierig, einem Kämpfer den Sieg zu geben, wenn das so knapp ist und man aber deutlich die größeren Schäden in seinem Gesicht sieht.
Ja. Die Frage ist, sind diese optischen Dinge ausschlaggebend?
Denn ich denke schon, dass sie ein bisschen beeinflussen, weil ich habe so ein bisschen mitgewertet, habe so gedacht, wer liegt vorne und so. Und ich hatte vom Gefühl her auch in der Anfangsphase, Mike Perry, der liegt nach Punkten vorne bei mir.
Ja.
Aber je länger der Kampf ging und je länger ich gesehen habe, wie schwerwiegend doch die Einschläge in seinem Gesicht waren, habe ich dann doch immer so mehr dazu geneigt, doch zu sagen, er hat das Ding verloren.
Weil klar, es kommt ja auch nicht immer drauf an, wie viel jemand schlägt, sondern wie effektiv.
Ja,
effektiv sind die Schläge.
Genau. Und da, Carsten, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber da hatten wir ja den Titelkampf, Shevchenko gegen Camouche.
Ja.
Und Liz Camouche hat ja wesentlich mehr geschlagen als Shevchenko, aber Liz Camouche hat ja die ganze Zeit nur Schattenboxen gemacht.
Ja, absolut. Ne? Also, sie hat zwar viel geschlagen, aber halt in die Luft. Ne? Also das Main Event war ja auch mega langweilig in meinen Augen. Sie haben ja sogar nicht den Rekord gebrochen, aber das war der Titelkampf auf Platz, er war auf Platz 3 mit den wenigsten Schlägen in einem Titelkampf.
Ja. Ich war auch ziemlich enttäuscht von Liz Camouche, weil wenn doch jemand den Titel will und so ängstlich vorgeht, und dann nur Schattenboxen macht, sie hat ja, entweder hat sie überhaupt kein Distanzgefühl gehabt oder sie hat einfach Angst gehabt.
Ja.
Ich kenne das. Das sind diese Angstschläger, die 2 Meter wegstehen und dann andauernd in die Luft schlagen, so nach dem Motto, ja, ich mache ja was. Aber in Wirklichkeit Angst haben, einen Schritt auf den Gegner zuzugehen. So hatte ich den Eindruck bei ihr. Und dann kamen ja noch diese eher schlechten Takedown-Versuche dazu. Also es war schon ein ziemlich enttäuschender Kampf. Ich habe mich geärgert, weil ich hatte mich eigentlich drauf gefreut. Ja, und die Liz Camouche ist ja auch so ein Vorführathlet. Super austrainiert, nicht unbedingt hässlich, ganz attraktiv für eine Frau, ein super Body. Und dann wird vorher so ein Fass aufgemacht, ich hole mir den Titel und hin und her. Und dann wurde doch relativ schlecht abgeliefert in meinen Augen.
Eine Sache muss ich aber noch erwähnen, die ist mir aufgefallen. Matthias, du glaubst es nicht. Du glaubst es einfach nicht. Ich habe es in der letzten Episode nicht erwähnt, weil ich nicht gut genug recherchiert habe. Mein Fehler. Aber Matthias, was glaubst du, wo hat Liz Camouche gekämpft vor diesem Titelkampf? Also der Kampf vor ihrem jetzigen Kampf am Wochenende. Wo hat sie wohl gekämpft?
Jetzt, wenn du sagst Prag, dann falle ich ja hier vom Sofa.
Ja, sie hat in Prag gekämpft.
Gast. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber zu Prag, da fällt mir ein, bist du nicht mal in Prag gewesen?
Mensch, ich musste so lachen, als ich es gesehen habe. Ich habe zufällig in der Woche, ne, das Poster von UFC Prag gesehen, da war Liska Musch drauf. Ich dachte so, Moment mal, sie hat ja dort gekämpft. Und ich erinnere mich sogar an den Kampf. Wir hatten eine Podcast-Episode, als ich wiederkam tatsächlich. Und leider sieht man nur die letzten 10 Episoden. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung warum, auf iTunes und auf Spotify. Aber da hatte ich gesagt, die Lokalmatadorin hätte eigentlich gewinnen müssen, weil sie den besseren Kampf geliefert hat.
Ja.
Und sie, die Lokalmatadorin, hat damals gegen Liska Musch verloren.
Mhm.
Das war der Sieg von Liska Musch, wo sie aber brutal ausgebuht wurde. Also sowas habe ich noch nie gehört. Ich war auch noch nie in einem Stadion oder so, ne? Aber ja, das fand ich witzig, wollte ich unbedingt erwähnen. Liska Musch, ihr letzter Kampf war in Prag.
Ja, und jetzt war ihr letzter Kampf in Uruguay. Und wie gesagt, ich war mega enttäuscht, weil ich mich auf den Kampf gefreut habe. Das war so ziemlich der einzige, außer der Mike Perry-Kampf auf der Fightcard, der mich wirklich angesprochen hat, wo ich richtig Bock drauf hatte.
Genau.
Und dann sitzt du da 25 Minuten vorm Fernseher und denkst dir,
oh, warum passiert
was
hier
ist
was?
Denn da los? Und Shevchenko hat halt das Nötigste gemacht. Ich glaube, die hat auch nicht richtig Bock gehabt. Die hat sich auch gedacht, ey Mädel, wenn nichts kommt, dann verdiene ich mir hier meine Kohle und fahre wieder heim.
Shevchenko ist natürlich einfach unerreichbar in ihrer Gewichtsklasse, in meinen Augen. Niemand kommt an ihr Level ran.
Ja, ich denke auch, dass die ziemlich dominant ist. Und das Einzige, was halt interessant wäre, halt dann nochmal ein Kampf gegen Amanda Nunes.
Ja, also wenn Cyborg wirklich nicht will, dann bitte Shevchenko diesen Kampf geben.
Ist es dann das dritte Mal, dass die gegeneinander kämpfen? Das dritte Mal, ne?
Aber Mensch, Matthias, haken wir das langweilige Event ab. Und jetzt werfe ich mal ein paar Namen in den Raum. Und
nochmal der Hinweis für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Guckt euch mal die Nase von Mike Perry an.
Oh ja.
Also mit in der Nase bohren ist da erstmal für die nächsten Tage nichts. Das war schon ich habe noch nie in meiner Kampfsportzeit, und ich gucke jetzt wirklich Kampfsport seit über 30 Jahren, aber so einen Nasenbruch habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Matthias, bist du schon 30 oder was?
Ein bisschen drüber. Okay. Könntest mein Sohn sein, du Grünschnabel.
Aber gut. Mensch, Joel Romero gegen Paulo Costa, Nate Diaz gegen Anthony Pettis, Stipe Miocic gegen Daniel Cormier. Alter Verwalter, was haben wir denn da für ein Event vor uns? Es ist viel zu gut, um wahr zu sein. Irgendetwas wird da noch ausfallen. Ich sag's jetzt schon. Es ist zu gut, um wahr zu sein.
Ja, und ich kann dir doch nicht mal sagen, auf welchen Kampf ich mich am meisten freue. Da hätte ich schon Probleme, jetzt eine Aussage zu treffen bei unserem Podcast.
Ja.
Weil alle drei Kämpfe sind einfach nur Hammer. Ich meine, Nate Diaz, wie lange haben wir drauf gewartet? Anthony Pettis, also wer den nicht geil findet, der hat von Kampfsport keine Ahnung. Ich erinnere nur an die Knockouts, die er gebracht hat. Auch der letzte gegen Thompson.
Oh, dieser Superman-Punch vom Käfig, ja.
Wahnsinn, ja. Und dann natürlich Joel Romero gegen Paulo Costa, zwei Modellathleten, die beide so gut wie noch nie verloren haben. Joel Romero, glaube ich, 2-3 Mal verloren. Paulo Costa noch nie verloren, glaube ich.
Außer gegen die USADA?
Gut, da haben wir beide schon Stress mit gehabt, wobei wir da auch wieder ansprechen müssen. Wer es nicht weiß, Joel Romero war gesperrt wegen Doping, hatte extreme Dopingvorwürfe und ist dann aber vor einem Gericht freigesprochen worden, weil er wirklich verunreinigte Supplements hatte von einem Nahrungsergänzungshersteller. Und normalerweise hat er vor Gericht so viele Millionen bekommen, dass er eigentlich nie wieder kämpfen müsste.
Ich glaube 26 Millionen, 29, irgendwie sowas.
Ja.
Aber Matthias, mal eine interessante Frage. Du bist ja selber Bodybuilder, auch wirklich eine Bodybuilding-Legende und kennst dich natürlich sehr gut mit Körpern aus. Wenn du jetzt einen Joel Romero siehst, es ist natürlich über den Bildschirm schwer zu beurteilen, aber wenn du ihn so siehst, würdest du misstrauisch werden?
Natürlich wird man da schnell misstrauisch, wenn man so einen Modellathleten sieht. Aber an der Stelle muss man halt dazu sagen, der Mann macht schon von Kind auf Sport, Kraftsport. Ja. Jetzt geht gerade meine Jalousie runter, entschuldigt bitte, liebe Zuhörer. der macht halt schon sein Leben lang Kampfsport, Kraftsport. Und da kann es schon sein, dass er natürlich über die vielen Jahre diese Muskulatur aufgebaut hat.
Ja.
Möglich ist es. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass er in seiner Laufbahn das ein oder andere Supplement genutzt hat. Aber wir denken immer daran, er ist bisher immer in Sportarten gewesen, wo relativ streng nach Doping getestet wurde, auch vorher, als er Ringer war. Deswegen, solange da nichts positiv gefunden wurde, kann man ihm auch nichts vorwerfen. Und natürlich ist es auch möglich, über einen so langen Trainingszeitraum, und wir sprechen ja hier wirklich von einem Ausnahmeathleten, ist es auch möglich, diese Muskulatur aufzubauen.
Was mich interessieren würde, eine absolute Laienfrage, aber würde mich trotzdem interessieren. Sagen wir, ganz früher, als er noch in Kuba war, ne? Ganz
Ja.
früher hat er durch, ja, leistungssteigende Substanzen, ich weiß nicht, seine Form und so weiter verbessert.
Ja.
Wenn er diese dann abgesetzt hat, bleibt aber die Wirkung, egal in welcher Form, noch vorhanden. Ich meine, sagen wir, er baut sich unfassbar viele Muskeln auf
Ja.
und hat einen tollen Körper.
Ja.
Natürlich bleibt das alles nicht so erhalten, aber kann es nicht sein, dass er damals, sagen wir, er sieht jetzt nicht aus, als ob er Steroide genommen hätte, aber sagen wir, er hätte damals was genommen und das hat ihm dazu verholfen, dass sein Körper so aussieht wie heute. Würde das gehen? Oder wenn man etwas absetzt, geht alles komplett in den Normalzustand über?
Also, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber du hast nicht ganz Unrecht mit deiner Aussage, die du triffst. Also vorab muss man sagen, natürlich das, was ich mit Steroiden aufbaue, das bleibt nur in einem geringen Teil erhalten. Das heißt, ich werde, wenn ich mit Steroiden arbeite, immer wesentlich muskulöser und kräftiger sein als ohne Steroide. Aber es ist auch Fakt, dass wenn ich natural bin und verschiedene Plateaus erreiche, dass ich diese Plateaus durchbrechen kann, indem ich halt über einen gewissen Zeitraum, jetzt dürfen wir natürlich keine Werbung für Steroide machen, das wäre natürlich auch falsch hier im Podcast, aber es ist tatsächlich so, dass ich dieses Plateau, was ich irgendwann erreiche, dass ich das durchbrechen kann, indem ich halt über einen gewissen Zeitraum Steroide nehme. Und wenn ich danach gut trainiere, mich gut ernähre, dann habe ich auch die Möglichkeit, einen Teil der Muskulatur zu erhalten, auch dann, wenn ich die Steroide absetze. Das wird zwar nur ein geringer Teil sein, aber es wird halt etwas mehr und besser sein als vorher, wenn ich vernünftig und clever arbeite. Kann ich das so schaffen, ja.
Ja, mega interessant, hat mich persönlich jetzt interessiert und ich bin auch froh, dass du dich da so gut auskennst, weil es ein Thema ist, interessiert bestimmt auch mehrere und kaum einer kann da so gute, wie soll ich sagen, so gute Erklärungen geben wie du. Kaum einer hat so viel Ahnung wie du und ja, erstmal danke, so zwischendurch einfach mal.
Natürlich, kein Thema. Aber wie gesagt, es ist ein sehr komplexes
Ja,
Thema. Man
klar.
darf das auch nicht verharmlosen. Man darf da jetzt auch nicht sagen, hier, das ist alles schön und gut. Birgt natürlich eine Menge Risiken mit sich. Aber es ist halt tatsächlich so, dass du ja, dir auf alle Fälle, wenn du eine Zeit lang damit gearbeitet hast, dir auch Vorteile schon mal verschafft hast. Und ein Teil davon kann man kompensieren. Nie alles, das wird einem nie gelingen. Aber unter Umständen kann es einem halt helfen, so ein Plateau zu durchbrechen. Aber wie gesagt, sind viele Faktoren, die da stimmen müssen. Es ist nicht das Steroid alleine, sondern es ist immer eine Zusammensetzung aus vielen Dingen. In dem Falle hast du halt diese fünf Bausteine und das muss halt alles perfekt laufen. Training, Ernährung, Regeneration, Genetik und dann kommt das Steroid dazu.
Ja.
Das sind die fünf Säulen für, ja, letztendlich ein Top-Bodybuilder oder ein Top-Kampfsportler, wobei wir natürlich immer davon ausgehen müssen, dass ein Großteil der Kampfsportler hoffentlich nicht schummelt und keine Steroide nimmt.
Ja. Bloß behaupten.
Aber es ist ein Thema für sich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu dem Kampf. Joel Romero gegen Paulo Costa 2, da treffen zwei Titanen aufeinander, zwei physisch unglaublich starke Kämpfer, wie du sagtest, zwei Modellathleten, beide Striker, aber Joel Romero mit sehr, sehr, sehr gutem Ringen, ich glaube Silbermedaillist bei den Olympischen Spielen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist natürlich unfassbar. Er ist einer der besten Ringer der UFC. Aber im Striking auch mega explosiv.
Ich glaube, das sind seine beiden großen Stärken, die er hat. Du hast es vollkommen richtig gesagt, diese Explosivität, die er hat. Der hat ja eine Beschleunigung wie ein Sprinter. Und er hat natürlich diese Grundausbildung, dieses Ringen, was, glaube ich, einzigartig ist in der UFC. Also zumindest in seiner Gewichtsklasse. Oder wen haben wir da noch, der sehr gut ringt? Ich glaube, da ist er der Topmann, oder?
Ja, also klar, also eine Goldmedaille hat keiner. In der Gewichtsklasse, ne? Wir wissen ja Henry Cejudo natürlich, Triple C, aber...
Ja, natürlich, keine Frage. Da haben wir einige gute Ringer, aber da jetzt in der Gewichtsklasse bei denen, wer fällt mir da noch ein? Da bist du ja normalerweise der Experte.
Im Mittelgewicht? Naja, gut, Jacare wäre ein starker BJJler.
Wir hatten
Chris Weidman, der ist jetzt aber hoch ins Light Heavyweight.
Ja, war aber auch ein guter Ringer in der Vergangenheit.
Ja, definitiv. Ja, Whittaker ist auch ein guter Ringer, kann man nichts sagen.
Ja, aber man kann es, glaube ich, nicht vergleichen mit einem Joel Romero, der da wirklich an Spielen teilt, der in der Bundesliga gerungen hat übrigens.
Ja.
Hast du ja schon mal drüber erzählt, was ich sehr interessant fand und auch nicht wusste. Also vielen Dank für die Info, Carsten. An der Stelle nochmal, wenn ihr echt Bock habt, solche Infos zu bekommen, dann geht mal bei Kampfgeist MMA auf den YouTube-Kanal. Der Carsten schmeißt ständig mit solchen Themen um sich. Ihr könnt da viel über die Kämpfer lernen. Das ist wirklich interessant. Das ist jetzt Werbung und es ist auch ganz von mir bewusst eine Werbung, aber es lohnt sich wirklich und ich kann es nur jedem Kampfsportfan empfehlen. Neben unserem Podcast unbedingt beim Kampfgeist MMA, beim Carsten auf den YouTube-Kanal schauen.
Das hört sich jetzt an, als ob wir hier so zwischendurch Werbepausen einblenden.
Das kann man ja ruhig mal machen, wenn was gut ist und man was gut findet, kann man es auch sagen.
Aber es ist auch mega interessant, wenn man mal denkt, Joel Romero wurde von einer Nürnberger, glaube ich, von der Nürnberger Tageszeitung als die Ringerperle aus Kuba, die Ringerhoffnung aus Kuba. Ne, als wäre der einer von uns quasi. Da haben die den da 2010. Ich guck mal, wie der Artikel nochmal heißt. Ihr könnt hier einfach Joel Romero Nürnberg eingeben. Irgendjemand meinte ja, dass sein Bruder noch in Deutschland lebt. Sie sind ja damals aus Kuba hierher geflüchtet. Genau hier. Die kubanische Perle ist längst Familienmitglied. Ex-Weltmeister Joel Romero begeistert als Ringer in der Bundesliga.
Ja, cool. Cool.
Krass, wenn man denkt, was er für ein Riesenstar er doch in der UFC ist, also verhältnismäßig, ne? Mega.
Und auch in seinem Alter noch extrem gut in Form. Ich meine, mich erinnern zu können, er ist über 40, ne?
Oh ja.
Und für einen Kampfsportler ist das ja eigentlich schon ein relativ hohes Alter.
42 ist er.
Wahnsinn.
Und dann schau ihn dir mal an, wenn man bedenkt, Robert Whittaker 28 und er hat ihm große Probleme bereitet.
Ja, das ist richtig. Ich habe Trainingsaufnahmen gesehen von Joel Romero, wie er wirklich mehr oder weniger gleichzeitig mit 4-5 Leuten gerungen hat. Also Wahnsinn an Kondition und Kraft. Also die haben da so im Zirkel gearbeitet. Der hat mit einem nach dem anderen gerungen am Stück. Ja. Also unglaublich. Wer mal von euch eine Runde gerungen hat oder hat sich nur mal so rumgekappelt mit einem Kumpel, wie anstrengend das ist. Und der hat mit 5 Leuten gleichzeitig gerungen, hintereinander, also ich weiß gar nicht, wie lange am Stück. Also unglaublich, was der Mann für Fähigkeiten hat, für Kraft hat, für Schnelligkeit hat. Also es ist echt einer, der furchteinflößend ist. Ja, der ist massiv, der ist muskulös, explosiv, der macht mal locker so ein Rückwärtssalto. Der ist von Techniken her, vom Ringen her natürlich fast unerreicht. Also wirklich, das ist mega spannend, am Wochenende den Kampf zu verfolgen und für Costa natürlich eine richtige Hausnummer. Das wird sein härtester Fight, würde
Klar.
ich sagen.
Wir reden jetzt so unfassbar gut über Joel Romero, dürfen natürlich nicht vergessen, dass Paulo Costa natürlich ich will nicht sagen Mythos, aber diese Legende besiegen will. Man muss aber dazu sagen, gegen wen hat Paulo Costa bisher so gewonnen? Uriah Hall, okay. Ja, Johnny Hendricks, der auch schon alt ist, ne? Also, er hatte noch nie jemanden auch nur annähernd mit dem Level von Joel Romero.
Auf keinen Fall. Er hat gute Kämpfe gemacht, keine Frage. Ja. Aber die Gegner, die er bisher hatte, die sind natürlich nicht gleichzustellen mit Joel Romero, um Gottes Willen. Das ist ja ein Weltenunterschied.
Ja.
Und deswegen bin ich mal gespannt, ob er wirklich so gut ist, wie wir denken. Wir halten ihn ja für einen Superfighter, ja. Aber ist er wirklich schon auf dem Level, dass er irgendwann in der Klasse mal Champion werden kann? Das wird sich am Wochenende rausstellen.
Ich mag es mal ganz stark anzweifeln. Das wird genau so ein Ding wie Stipe gegen Ngannou, Volkan Özdemir gegen Daniel Cormier, Derek Lewis gegen Daniel Cormier oder ein Name lag mir gerade noch auf der Zunge. Wie war nochmal sein Name? Ja genau, Darren Till gegen Tyron Woodley oder John Jones gegen Anthony Smith oder. Ne? Es ist einfach
zu früh. Ich glaube, da bist du mit deiner Prognose vollkommen richtig. Ich vermute das auch fast so.
Aber das habe ich auch bei John Jones gegen Thiago Santos gedacht und meine Güte, ne? Das war knapp.
Ein knappes Ding, ja.
Thiago Santos.
Jedenfalls ein Kampf, auf den ich mich mega freue, weil ich beide Typen auch einfach interessant finde. Und das macht es halt auch so speziell. Egal, wer dann am Ende gewinnen wird. Aber ich glaube, wir sind uns beide einer Meinung, dass wir eher einen Sieg für Joel Romero sehen, oder?
Ziemlich sicher. Also ich erwarte, dass Romero gewinnt.
Ja.
Was denkst du? Bin ich deiner Meinung.
Ja.
Komm, wir fangen doch einfach mal an, genau zu prognostizieren, wie der Kampf ausgeht. Runde und wie. Also Decision oder Runde 2 Knockout. Ich sag, Joel Romero gewinnt in der zweiten Runde durch TKO.
Ja. Ganz ehrlich, wollte ich auch tippen.
Echt?
Ja.
Na, da sind wir uns einig. Da muss es so kommen, ne?
Ich vermute erste oder zweite Runde.
Ich dachte so, erste wäre etwas zu früh, aber in der zweiten Runde lässt er dann das Biest raus, sage ich mal.
Ja, ich würd gern was anderes sagen, um es spannender zu machen für unsere Zuhörer.
Ja.
Aber ich bin da wirklich deiner Meinung, TKO, erste oder zweite Runde, wahrscheinlich zweite Runde, aber auch die erste Runde würde mich nicht überraschen.
Ist
halt die Frage,
definitiv.
wie gut Joel Romero drauf ist, wie aggressiv er in den Kampf reingeht. Ist halt in so einer langen Pause, er hat jetzt länger nicht gekämpft, ist halt schwierig zu sagen, wie er da so den ersten Kampf sozusagen nach dem Kampf, also nach dieser Sperre oder nach diesem ganzen Stress, den er hatte, wie er den ersten Kampf danach angeht.
Wobei man auch dazu sagen muss, in seinem letzten Kampf gegen Whittaker, da nahm der Kampf so erst ab Runde 3 Fahrt auf. Ne? Da ab Runde 3 war er kurz davor, Whittaker zu finishen, aber hat es leider nicht geschafft. Mehrmals. Leute, falls ihr den UFC Fight Pass habt, schaut auf jeden Fall Joel Romero gegen Robert Whittaker 2 an. Wenn ich mich nicht täusche, war das UFC 225. Das war so eins der größten Events.
Super von dir, dass du sagst, weil ohne Scheiß, ich habe wirklich, Carsten, glaubst du mir, ich habe eben gerade gedacht, vor dem Wochenende muss ich mir noch einen Kampf angucken. Ich gucke mir mal den letzten Kampf gegen Whittaker an. Ich habe es wirklich gerade gedacht und du sprichst es aus. Also Wahnsinn, Gedankenübertragung also, hier.
Ab Runde 3, glaube ich, dann fesselt es einem. Wenn man den Kampf noch nicht kennt, Leute, glaubt's mir. Wenn man bedenkt, was Romero da für eine Performance gezeigt hat, obwohl er auch mit einem Sieg den Gürtel nicht gewonnen hätte, dann, krass. Aber kommen wir mal zum nächsten Kampf. Co-Main Event. Mann, ich habe ein Grinsen im Gesicht, wenn ich darüber spreche. Nate Diaz gegen Anthony Pettis. Ja, Nate Diaz, sein letzter Kampf war 2016 gegen Conor McGregor. Das war sein Rückkampf gegen Conor McGregor, den er verloren hat. Jetzt kommt er zurück gegen Anthony Pettis. Anthony Pettis war in der Zwischenzeit fleißig, hat letztes Jahr UFC 229 bei McGregor vs. Khabib, hat er gegen Tony Ferguson gekämpft, eine gute Leistung gezeigt, hat ein ganz, ganz ikonisches Bild. Also es wurde ein ganz ikonisches Bild geschossen, wie er so seine Zunge rausstreckt und nach oben schaut. Diese Szene kennt vermutlich jeder. Und stand im Co-Main-Event von McGregor vs. Khabib. Aber für viele war er das Main-Event, weil der Kampf einfach so genial war. Und zuletzt schockte er die Welt, indem er Stephen Thompson ausnockte. Also, auf der einen Seite Nate Diaz, der natürlich Fanliebling ist und sehr viele Fans hat. Einfach, weil er zweimal gegen McGregor gekämpft hat und
Aber natürlich auch sehr stark polarisiert.
Ja, natürlich.
Ich glaube, Diaz, man hasst ihn oder man liebt ihn.
Oh ja.
Ich weiß selber noch nicht, auf welche Seite ich mich schlagen soll.
Ja.
Aber ich liebe es, ihn kämpfen zu sehen.
Weißt du, Matthias, er will 10 Millionen für einen Kampf gegen Woodley. So, what the fuck? Gage. 10 Millionen Gage. Zum Vergleich, McGregor bekam für seinen Fight gegen Khabib 3 Millionen.
Ja, das ist natürlich, wie gesagt, man auf der einen Seite hasst man ihn, auf der anderen Seite liebt man ihn oder auch seinen Bruder. Es ist schwierig, da eine Aussage zu treffen. Manchmal denke ich, der hat einen totalen Dachschaden, aber dann haut er halt wieder Dinger raus, wo man einfach sagt, ey, was für ein geiler Typ.
Ja. Ja.
Und egal, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht, in einer Sache sind wir uns beide wahrscheinlich einig, das ist so ein Vollblutkämpfer, oder? Die haben das Kämpfen, beide Brüder mit der Muttermilch bekommen, die machen das schon ihr Leben lang und ja, es sind einfach im Käfigkampf einfach Ausnahmetalente. Von ihrem Absolut. Stil, von den Bewegungen her, die liefern immer ab, die sind natürlich mit voller Aggression und Herzblut bei der Sache. Also die Kämpfe sind eigentlich immer spannend, oder?
Absolut. Dagegen kann man nichts sagen. Die Kämpfe der Diaz Brothers sind geil, machen Spaß zuzuschauen. Vor allem Nate Diaz, seine 2 Kämpfe gegen Conor McGregor. Die sind so unfassbar gut. Finde ich witzig, dass die UFC ladet ja immer Free Fights hoch auf YouTube. Vom Main Event und vom Co-Main Event des nächsten Pay-Per-Views. Mhm. Und die UFC hat als Free Fight von Nate Diaz tatsächlich doch den ersten Kampf gegen Conor McGregor hochgeladen, den er gewonnen hat.
Ja, das machen die aber sehr gerne. Sie nehmen ungerne Kämpfe, wo die Protagonisten verlieren. Sie nehmen nur die Kämpfe, wo sie gewinnen.
Klar. Aber mich wundert es doch, weil da will jemand McGregor ärgern. Glaube ich.
Ja, möglich.
Also, kann ich mir vorstellen. Aber gut, das nur so am Rande. Ne? Die Kommentare sind auch voll mit, Dana White hatte scheinbar Stress mit McGregor, jetzt will er ihn ärgern oder sowas.
Ja.
Also Beziehungsstress, ne?
Ja, ein bisschen weit hergeholt.
Ja, aber gut, ja, Nate Diaz, was soll man sagen? Das Problem ist einfach, dass er zu lange nicht mehr gekämpft hat. Anthony Pettis auf der anderen Seite hat geile Leistung gezeigt, sowohl gegen Tony Ferguson als auch gegen Stephen Thompson. Zwei der besten Striker überhaupt in der UFC, denke ich.
Ja.
Und es wird mega schwer für Nate Diaz. Ich kann beim besten Willen nicht... Ich sehe Nate Diaz nicht als Sieger.
Ja, muss ich dir vollkommen recht geben. Du hast es genau richtig gesagt. Das Hauptproblem, was ich hier sehe, ist, dass Nate Diaz einfach zu lange nicht gekämpft hat. Und Anthony Pettis halt gerade voll den Lauf hat und mit den besten Leuten gefightet hat, mit den besten Strikern gefightet hat. Das heißt, der geht mit so einem Rückenwind und so einer Sicherheit in den Kampf rein, dass er eigentlich nur verlieren könnte, wenn er ja zu überheblich ist.
Ja. Man muss ja auch dazu sagen, wir dürfen nicht vergessen, ja, Anthony Pettis hat gegen Tony Ferguson verloren, aber er hat Tony Ferguson angeklingelt.
Ja,
und wie? Wer weiß, wie der Kampf ausgegangen wäre, hätte Pettis sich nicht den Finger gebrochen oder was damals war.
Ja, das war ein ganz knappes Ding. Also wirklich ein toller Fight, ein ganz knappes Ding. Und
People's Main Event, das war das People's Main Event.
Und da hat man schon gesehen, obwohl man hat das schon viel früher gesehen. Also wer sich die alten Kämpfe von Anthony Pettis anguckt, Wahnsinn. Wahnsinn, was der Typ drauf hat. Spektakuläre Kicks, immer muss man damit rechnen, dass er irgendeine Technik herzaubert, wo man nicht mit gerechnet hat.
Ja.
Er macht auch so Techniken aus dem Capoeira, er macht gesprungene Techniken, er macht gedrehte Techniken. Also das macht wahnsinnig Spaß, dem zuzuschauen. Was ich jetzt nicht genau weiß, aber da kannst du ja nochmal ein Urteil zu abgeben, wer von beiden ist besser am Boden?
Nate Diaz.
Ja?
Ja, definitiv. Nate Diaz ist eine Jiu-Jitsu-Maschine. Wirklich.
Ja, da gibt es ja auch diese geilen Bilder, wo er ja seinen Gegner praktisch besiegt, ohne seine Hände zu benutzen.
Genau, und die Mittelfinger zeigt, ne?
Genau, ja.
Ja.
Also eine Wahnsinnsszene. Wahrscheinlich werden wir die auch im Vorspann am Wochenende sehen. unglaublich, wie er da, also wirklich Triangle-Joke da eingesetzt und Wahnsinn.
Also, Nate Diaz ist Second Degree Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu unter Cesar Gracie.
Das ist schon eine Hausnummer, das kriegt man nicht geschenkt.
Und Anthony Pettis ist auch Black Belt unter Daniel Wanderley.
Ja, wobei man auch ehrlich sagen muss, man hat es in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, der ist am Boden auch super. Also es sind beides
Ja.
sehr komplette Kämpfer.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Anthony Pettis Champion war. Er war UFC-Champion im Leichtgewicht, hat den Titel auch einmal verteidigen können. Hat damals gegen einen sehr, sehr guten Benson Henderson gewonnen.
Ja.
Das dürfen wir nicht vergessen. Benson Henderson, wenn man
War auch ein
sich.
super Fighter, ja.
Ja. Oder gewesen, ist halt jetzt schon alt, ne, klar. Aber das wird ein mega geiler Kampf. Aber ich sehe einfach Pettis in allen Punkten vorne. Vor allem aus dem Grund, dass Nate Diaz eine Ewigkeit nicht mehr gekämpft hat. Klar, er hatte ein Trainingscamp absolviert. Damals vor UFC 230. Vor der Madison Square Garden Karte. Aber Dustin Poirier hatte sich verletzt und Nate Diaz hatte sich geweigert, gegen jemand anders zu kämpfen.
Ja.
Da hat man es davon. Jetzt kämpft Poirier halt um den Gürtel. Ne?
Ja, wohl wahr. Es ist halt auch schwierig, glaube ich, für uns beide zu beurteilen, wie stark das einen Kämpfer beeinflusst, wenn er da ja ein, zwei Jahre nicht im Käfig gestanden hat.
3 Jahre mittlerweile.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber
Ja.
in meinen Augen, so wie wir gerade gesagt haben, ganz klar ein Nachteil für Nate Diaz und deswegen sehe ich ja auch einen Sieg für Anthony Pettis. Nach Punkten würde ich sagen.
Glaube ich auch. Nate Diaz kann man nicht finishen. Ich
Glaube
glaube
ich auch
auch,
nicht.
ich würde auch sagen, Pettis nach Punkten in einer richtigen
Ja.
Schlacht. Also die liefern sich. Da wird es Blut geben.
Aber jetzt sind wir uns schon wieder einer Meinung. Verflixt.
Ja, gut, dann sage ich, Nate Diaz gewinnt in der dritten Runde durch Submission. Pass auf.
Ach, nee, nee,
Pass
nee.
auf.
Nein, 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 nein.
Ich weiß, ich predikte immer richtig und dann sagen die Leute, ach nee. Ich habe damals schon gesagt, Leute, Ben Askren, der wird durch einen Flying Knee in 3 Sekunden K.O. gehen.
Ja, okay, aber nein, wenn wir einer Meinung sind, ist ja in Ordnung. Dann,
Ja.
wenn wir dann beide falsch liegen, dann sind wir halt nächste Woche bei unserem Podcast beide die Deppen.
Dann bin ich nicht immerhin der Ahnungslose, sondern du endlich auch mal.
Genau.
Ne?
Aber ich vermute, bei dem letzten Kampf, beim Main Event, da sind wir beide unterschiedlicher Meinung.
Weiß da auch gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist ein Kampf, auf den warte ich seit einem Jahr. Also im Endeffekt, seitdem Stipe den Gürtel verloren hat. Einfach weil
Bist ja auch
es.
so ein Stipe-Fan, ne?
Ja, natürlich, ich habe ihm gestern noch bei Instagram geschrieben, er hat mir geantwortet. Aber wie kann man kein Fan davon sein? Das ist halt jetzt eine persönliche Sache, weißt du? Aber ich schreibe ihm, er antwortet, während er wahrscheinlich hier gerade noch im Trainingscamp ist. Aber
Wahrscheinlich hat
allgemein.
er einarmige Liegestütz gemacht und währenddessen dir geschrieben.
Ja, genau. Nee, aber das war jetzt auch nur ein Joke. Also ich bin jetzt nicht deshalb Fan, weil ich mit jemandem schreibe, sondern ich war davor schon sehr, sehr großer Fan von ihm. Schon immer. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, Stipe wird das Ding gewinnen. Und das sage ich dieses Jahr wieder. Leute, schaut euch nochmal den Kampf an. Wenn man Stipe mit einer Taucherbrille in diesen Kampf reingehen lässt, dann wird Stipe gewinnen. Wenn nicht, dann halt Cormier. Das Problem ist, es sind wirklich viele Eye-Pokes passiert. So sehr, dass Mark Goddard mehrmals gesagt hat, Daniel, achte auf deinen Finger. Und natürlich beeinflusst das die Sicht. Weil klar, ihr kennt das doch, wenn ihr mal zufällig was ins Auge bekommt. So ein Finger oder was weiß ich, ne? Irgendwas fliegt euch ins Auge, dann könnt ihr erstmal nicht mehr sehen. Euer Auge will, dass es sich schließt, ne? Damit der Augapfel befeuchtet wird und das Ding abtransportiert wird und so weiter und so fort. Das ist das Problem. Durch Eyepokes sieht man sehr, sehr schlecht, verschwommen oder man muss das Auge schließen. Ist natürlich keine Ausrede dafür, dass Stipe verloren hat. Er hat verloren durch Knockout in der ersten Runde, was sehr hart ist. Aber Matthias, ich rede zu viel. Erzähl du mal ein
Nein,
bisschen.
nein, ich höre dir ja gerne zu. Ich freue mich ja immer, deine Meinung zu hören. Ja, gut möglich, dass die IPOX das beeinflusst haben, aber der Knockout an sich ist ja aus dieser Clinch-Situation entstanden. Und ich denke, da hat einfach Stipe für einen kleinen Moment nicht aufgepasst. Das war einfach ein Flüchtigkeitsfehler. Er hat es nicht kommen sehen. Es war aus einer Clinch-Situation ein rechter Haken, so ein bisschen über seine Deckung drüber, über seinen Arm drüber. Vielleicht könnte man sagen, es war ein Lucky Punch, so ein bisschen. Wobei Cormier ja gesagt hat, er hätte das geübt im Training.
Ja.
Es war sein Plan, es so zu machen.
Sie haben diese Schwachstelle in Stipes Clinch Game erkannt und haben das ausgenutzt.
Ja.
Und wenn man sowas übt, dann ist es kein Lucky Punch.
Richtig,
Der,
richtig. Ich sage nur,
das,
für mich, als ich
ja.
den Kampf gesehen habe, hatte ich so im ersten Moment das Gefühl, das war jetzt ein Überraschungsding, wo Stipe nicht mit gerechnet hat und es war halt so ein Lucky Punch. Und dann aber im Nachhinein habe ich das natürlich auch erfahren, dass man das wirklich erkannt hat und man darauf gewartet hat, darauf abgezielt hat, so ihn auch auszunocken. Das fand ich dann schon, ja, Hammer. Also.
Das ist so wie Conor McGregor gegen Aldo, Masvidal gegen Askren. Wenn man das übt und sagt, man wird so gewinnen, natürlich sagt man das nicht öffentlich, wäre ja blöd, ne?
Natürlich, ja.
Und man sagt, man wird so gewinnen, denn das hat Masvidal gemacht und das hat McGregor gemacht in seinem Film. In seinem Film hat er ganz genau vor dem Kampf dargestellt, wie Aldo auf ihn zukommen wird und es ist so passiert. Er hat
Ja.
ganz genau dargestellt, wie er mit links auf Aldo schlagen wird und es ist genau so gekommen. Und wenn man das übt und das ist dann einfach diese Intelligenz, die man auch braucht, dann ist das kein Lucky Punch, sondern dann ist das ein Gameplan, der erfolgreich durchgeführt wird.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wie gesagt, ich hatte gedacht, es wäre so ein Lucky Punch. Ja, weißt du,
Ja,
so,
ja.
ich hau mal einfach einen drauf. Und dann nachher habe ich das erfahren, habe gedacht, wow, das ist natürlich interessant zu hören, dass das alles so geplant war und das dann auch so hingehauen hat. Naja,
Eben,
aber.
wie bei Masvidal. Man dachte sich, hä,
Ja.
hat er das jetzt irgendwie gemacht, weil er spontan Lust dazu hatte? Aber man hat im Training wirklich gesehen, wie er sogar im Training noch in der letzten Sekunde sein Knie gewechselt hat. Ne? Und ja, ich sehe allgemein Stipe rein auf dem Papier her vorne. Man darf aber nicht vergessen, dass Cormier im Schwergewicht ungeschlagen ist. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe damals letztes Jahr so einen Facebook-Post abgesetzt, wo ich die Leute gefragt habe, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Alle haben gesagt, Stipe. Eine Person hat damals gesagt, Leute, unterschätzt mir Cormier nicht. Der ist im Schwergewicht ungeschlagen, er wird gewinnen. Und nach dem Kampf musste ich an diesen Kommentar denken, weil er der Einzige war, der recht hatte. Und jetzt sind sehr viele auf Cormiers Seite.
Aber habe ich nicht, als wir uns damals darüber unterhalten haben, auch gesagt, dass DC gewinnt?
Kannten wir uns damals überhaupt schon?
Ich meine schon, oder?
Nee.
Aber egal, tut jetzt nichts zur Sache. Über die Vergangenheit zu diskutieren, macht jetzt
Ja.
weniger Spaß, wenn man so ein Event vor sich
Ja,
hat.
Stipe hat verloren in der ersten Runde. Ich hoffe, er gewinnt jetzt in der ersten Runde. Was aber nicht passieren wird. Klar.
Na, in der ersten Runde kann ich mir nicht vorstellen. Und ich sehe es auch anders als du. Ich finde, gerade auf dem Papier ist DC eigentlich der bessere Mann.
Schwer zu
Weil er im
sagen.
Schwergewicht noch nie verloren hat.
Ja, aber schau dir mal an, was Stipe geleistet hat. Schau dir mal an, wie ein Francis Ngannou über die Schwergewichtsklasse fegt und jeden ausnockt. Junior Dos Santos, Cain Velasquez, Curtis Blaydes. Und dann schau dir an, was Stipe mit Ngannou gemacht hat. 5 Runden lang hat er ihn belehrt.
Also das war, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch sein, wie nennt man das, sein Meisterstück,
Ja, so
was
die.
er mit Engano gemacht hat.
Der perfekte Kampf von Stipe. Alles richtig gemacht, einfach.
Und was ich
Super
auch mega,
Bewegung.
ja. Und was ich auch mega fand, was wirklich sau schwer ist, was selbst die Klitschkos nur schwierig hinbekommen haben, das war sein K.O. in der Rückwärtsbewegung gegen Fabricio
Wer du?
Werdum.
Ja.
Hammer, Hammer K.O. In der Rückwärtsbewegung ans Kinn. Also das war auch, wie gesagt, als Kampfsportler sehe ich diese Technik und denke mir, Alter, das ist so schwer, aus der
Ja.
Rückwärtsbewegung so ein Ding rauszuhauen. Und Fabricio Werdum war da ja auch, ja, eigentlich, ja, gut drauf. Ja.
Ja, klar.
Hatte da richtig gut abgeliefert und ich dachte, das wird richtig schwer für Stipe. Und dann hat er den so knallhart ausgenockt. Also es waren wirklich spektakuläre Siege, die er da verbuchen konnte.
Es ist schwer. Ich denke, Stipe ist im Ring der Schlechtere. Klar, Corbin ist einfach ein fabelhafter Ringer. Stipe natürlich auch, aber Corbin ist besser im Ringen. Im Stand denke ich, dass Stipe der Stärkere ist. Er hat gegen unfassbar gute Striker schon gewonnen.
Ja.
Er hat unfassbar gute Striker ausgenockt. Und ja, es ist schwer, ne? Also ich hoffe für Stipe, dass er gewinnt. Er ist auch privat sehr engagiert. Er ist Feuerwehrmann. Immer noch aktiv. Ne? Natürlich jetzt nicht Vollzeit, sondern so teilzeitmäßig. Ist in Amerika
Ja.
ja alles ein bisschen anders als bei uns. Er ist immer noch Feuerwehrmann. Er löscht immer noch brennende Häuser. Und er ist in meinen Augen immer noch das beste Schwergewicht in der Geschichte der UFC.
Das lass aber DC nicht hören.
Niemand hat so viele Titelverteidigungen wie er im Schwergewicht. Und natürlich hat Cormier auch schon mal seinen Titel verteidigt gegen Derrick Lewis. Aber das war gegen einen Derrick Lewis, der keine 30 Tage zuvor gegen Volkov fast verloren hätte, wenn er kein K.O. gelandet hätte.
Ja,
Und
das war auch dieser spannende Kampf, wo dann zum Schluss dieser Überraschungs-K.O. von
genau,
ihm kam,
genau.
ne?
Und Derrick Lewis war zu dem Zeitpunkt, als er gegen Daniel Cormier gekämpft hat, noch von der Commission aus medizinischen Gründen gesperrt.
Ja,
Na,
da auch wieder so
also,
ein komisches Ding bei der UFC,
ja.
wo man nicht drüber reden darf,
Die brauchten
weil dann kriegt
unbedingt,
man
ja,
manchmal.
die brauchten unbedingt ein Main Event fürs Madison Square Garden.
Ja, aber da werden halt, es passieren immer wieder Dinge bei der UFC und ich glaube, da könnte man jetzt ein Dutzend Sachen aufzählen, die man halt nur schwer nachvollziehen kann.
Nee, ich meine nur, gegen wen Stipe jetzt alles im Schwergewicht gekämpft hat und gegen wen Cormier alles gekämpft hat im Heavyweight. Klar, im Light Heavyweight brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ist Cormier nach Jon Jones der Beste.
Ja.
Ich kann nur.
Und
Ja?
man muss natürlich auch erwähnen, dass er natürlich auch schon eine Vergangenheit hat, wo er im Schwergewicht bei der Strikeforce gekämpft hat.
Ja, das
Da waren
stimmt.
ein paar gute Gegner dabei, darf man nicht unterschätzen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Der Sport entwickelt sich halt auch immer weiter. Und vor allem bei Cormier ist es dann wieder auch eine Frage der Psyche. Cormier ist jetzt 40, hat immer gesagt, mit 40 hört er auf. Cormier sagt selber, vielleicht ist das sein letzter Kampf. Wenn überhaupt, kämpft er nur noch gegen Anthony Johnson, würde ich schon sagen. Wenn überhaupt, kämpft er nur noch gegen Jon Jones ein drittes Mal. Und da ist natürlich die Frage, wie motiviert geht man da in seinen letzten Kampf rein? Wir erinnern uns,
Ja.
Anthony Rumble, damals gegen Cormier, hat eine überraschend schlechte Leistung gezeigt
Ja.
und hat plötzlich verkündet, dass er aufhört.
Ja, da hat man wirklich auch während dem Kampf schon das Gefühl
Ja.
gehabt, er hat es im Kopf schon abgehakt.
Eben. Weil er sich eh dachte, okay, das ist sowieso mein letzter Kampf. Die Entscheidung hat er ja schon vorher getroffen. Die Frage ist, wie viel Lust hat Corby noch, der schon alt ist, der eigentlich gar keine Lust mehr hat, weil er ein geschätzter Experte, Analyst und ist.
Das sehe ich übrigens auch als Nachteil. Und auch wenn das jetzt nur ein subjektives Empfinden von mir ist, aber immer wenn man sich so auf YouTube was anschaut, im Internet, kriegt man immer so vermittelt, so, ja, der DC nimmt das alles so locker. Er ist am Lachen, er ist am Rumfaxen mit seinen Leuten
Ja, macht
und
witzige
bekommt,
Späße mit Rabib, ne?
genau, man kriegt so subjektiv das Gefühl, ja, der ist gut drauf, aber so richtig ernsthaft beim Training ist er vielleicht nicht. Ist natürlich jetzt dumm von mir, das so zu sagen, weil wir nicht den ganzen Tag dabei sind und das nur
Ja.
Momentaufnahmen sind. Aber das ist halt das, was man so suggestiert bekommt, wo man sich dann so zwischendurch denkt, ja, hoffentlich gibt der so 100%, hoffentlich ist der richtig motiviert. Weil ganz klar, jemand, der verloren hat, der seinen Titel wieder haben will, wie Stipe, der ist auf jeden Fall hungrig und der wird sich im Training den Arsch aufreißen, da bin ich mir sicher.
Oh ja, das glaube ich nämlich auch. Ich denke, Sepe ist hungriger.
Ja.
Er will seinen eigenen Rekord nochmal brechen mit den Titelverteidigungen. Ja, ob er das dann schafft, ist nochmal eine andere Frage, ne? Aber Stipe will diesen Gürtel unbedingt. Und was.
Unbedingt, der ist hungrig, der
Ja.
ist hungrig. Und er weiß haargenau, wenn er das Ding gewinnt, dann wird er, ja,
Der
der
Heavyweight Goat.
Schwergewichtschampion, dann ist er der Gott im Schwergewicht.
Oder Goat. Oh Gott. Ja, kann man auch sagen.
Gut, Gott, ja,
Goat meine
beides
ich.
jedenfalls.
Greatest of all time.
Ich meine den anderen Gott,
Achso.
also.
Ja. Wie gesagt, Weißt du, jetzt reden wir im Kreis. Ich denke aber, Stipe gewinnt in der vierten Runde durch TKO.
Puh. Ich muss was anderes sagen jetzt, sonst wird es langweilig. Ich denke, schwierig. Ich hau mal irgendwas raus jetzt, was ich hab, man mach, ich habe gerade Bilder im Kopf. DC gewinnt durch Submission.
Was?
Ja.
Dann hat ein DC das letzte Mal durch Submission gewonnen.
Hat er auch schon.
Aber gut, ja. Weißt du, es ist schwer. Alles, was Stipe will, ist der Gürtel. Alles, was Cormier will, ist eigentlich Ruhe. Weißt du? Das ist das Problem.
Ja, schau mal. Ich bin jetzt den Kampf im Kopf durchgegangen. Ich sehe, wie beide aufeinander einschlagen. Ich sehe dann, wie DC irgendwann mit seinen Ringertechniken Stipe zu Boden bringt. Beide sind schon sehr erschöpft. DC kommt von hinten ran an ihn und schafft es, ihn zu greifen. Und ja, genau, so geht's aus. Submission-Sieg für DC.
Ja, wenn es so weitergeht, kannst du mir erzählen, was 2025 passiert? Also so seherische Fähigkeiten.
Vielleicht willst du noch die Lottozahlen haben.
Ich sehe ein Gewitter.
Nee, aber gucken wir mal.
Ich sehe graue Wolken.
Ich finde es gar nicht so abwegig, dass da was kommt, womit wir nicht rechnen.
Meinst du? Ich denke, das wird sehr, sehr, sehr taktisch. Das wird kein wilder Cyborg gegen Judas-Kampf.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, die werden am Anfang sich erstmal abtasten. Aber irgendwann muss Stipe Gas geben.
Ja, weil er ist ja auch der Herausforderer, weißt du? Der Herausforderer muss immer mehr zeigen als der Champion, so blöd es auch klingt.
So ist das ungeschriebene Gesetz, ja.
Ja. Mensch, Matthias, 47 Minuten haben wir jetzt, oder halt 46 Minuten 50.
Na, ich würde sagen, dann reicht es auch, oder?
Lang nicht mehr so, wir haben schon lange nicht mehr so lang gemacht. Wir haben immer nur noch 30
das
Minuten.
Das stimmt, gehabt. Ja. Das stimmt, aber wir mussten jetzt wirklich zwei Events besprechen.
Ja, das eine kurz, das eine sehr lang.
Und wir freuen uns ja wirklich mega drauf. Das ist ja jetzt nicht geschauspielert oder so.
Nein,
also wir sind ja wirklich
ohne
da.
Scheiß, ich habe heute noch zu Matthias gesagt, ich habe mich lang nicht mehr auf ein Event so sehr gefreut wie auf UFC 241, weil das ist einfach Emotion pur. Da spielen dann wirklich die Emotionen mit, wo das Herz schneller anfängt zu klopfen, ja. Und so, jetzt höre ich mich an, als ob ich verliebt wäre. Aber.
Nee, aber du, hier Carsten, ohne Scheiß, das geht mir genauso.
Ja, ne?
Ich werde nie vergessen, als McGregor gegen Aldo, da hatte ich Herzrasen. So als müsste ich jetzt das erste Mal irgendein Mädel küssen oder so.
Ja.
Aber so aufgeregt war ich. Ich meine, manche können sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber wenn du so in der Materie drin bist und ständig diese ganzen Kämpfe guckst und dich wochenlang darauf freust, ja. Ich habe gezittert vom Fernseher. Also wirklich Wahnsinn. Ich kann da so mitfiebern und ich leide da auch mit. Ich freue mich für die Sieger, ja. Ich leide aber auch mit den Verlierern. Also ich bin da wahnsinnig emotional und deswegen liebe ich einfach diesen Sport so.
Ich glaube, die meisten kennen das Gefühl wahrscheinlich von McGregor vs. Khabib. Da hatte ich das auch total. Da konnte ich, sobald der erste zum Oktagon gelaufen ist, ich glaube, das war McGregor. Mhm. Der Herausforderer läuft immer als erstes, soweit ich weiß.
Ja.
Sobald McGregor zum Oktagon gelaufen ist, ab da konnte ich nicht mehr sitzen, Alter. Ohne Scheiß.
Ja, ich bin da auch völlig geflasht und gespannt.
Ja.
Und es ist gigantisch.
Natürlich, je länger der Kampf ging, ne, dann gab es halt ein Ground Game. Da dachte ich mir dann auch so, okay, jetzt kann ich mich auch ein bisschen beruhigen. Das Ding ist gelaufen.
Ja.
Ich glaube, nach der zweiten Runde war mir klar, McGregor verliert das Ding. Weil Khabib auch einfach zu gut war. Und ich dachte aber, es würde früher gefinisht werden, tatsächlich. Mhm. Aber was soll's. Mensch, ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören. UFC 241 könnt ihr euch bei DAZN anschauen. Übrigens, DAZN hat neue Preise, ne?
Mhm.
Entweder 12 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr.
Nee, jetzt hast du... Doch, genau.
Ja.
Auf alle Fälle, das Jahresabo ist günstiger.
Genau. Genau, das Jahresabo kommt dann auf 10 Euro im Monat. Und das Monatsabo kommt logischerweise auf 12 Euro im Monat. Ja, ich hole mir das Jahresabo. Ne? Ich meine, die haben jetzt noch 2 Jahre die Rechte, wenn ich richtig weiß.
Ja.
Wieso soll ich jetzt ein Monatsabo holen? wenn ich da noch 2 Jahre die UFC gucken kann. Mindestens 2 Jahre noch.
Also ein Ding haue ich jetzt noch mal raus, wo du gerade eben McGregor gegen Aldo gesagt hast. Den Kampf habe ich damals bei meinem Freund in Miami gesehen.
Echt?
Und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der richtig fett zahlen musste. Ich meine, es wäre umgerechnet 80 Euro gewesen.
Ja.
Und der hat den Kampf dann nur für mich gekauft.
Oh.
Und war natürlich dann mega enttäuscht, weil es nach einem Schlag zu Ende war. Und ich habe den so heiß gemacht. Ich sag, Petro, das wird ein geiler Kampf. Da geht's ab. Und diese Beinebombe. Und dann geht's los. Und er guckt mich so an, so nach dem Motto, Alter, gib mir die 80 Dollar. Oder die 80 Euro.
Geil.
Also nein, aber worauf ich hinaus wollte, also wenn man das hochrechnet, dann ist es auf alle Fälle bei The Zone, wenn man bedenkt, dass man alle Main-Events hat, dass man die Fight Nights hat und dass man Bellator hat, ist es echt geschenkt.
Du hast
gegen das, was die Leute in den USA bezahlen.
Du bist ja mittlerweile sogar Bundesliga dort.
Ja.
Ne? Also sie haben halt die Eurosport, das rechte Paket von Eurosport abgekauft, wenn ich richtig weiß. Soll auch keine Werbung sein, aber mal ehrlich, 12 Euro im Monat, ich denke jeder,
der... Nein, ist wirklich super. Also ich mache da gerne Werbung für The Zone, unterstütze das, weil es ist wirklich ein fairer Preis. Da kann man jetzt nicht meckern. Wenn es scheiße wäre, würde ich es auch sagen, aber es ist so ist es wirklich in Ordnung.
Und es läuft. Weißt du, es ist gute Qualität, läuft einwandfrei.
Finde ich auch.
Wie gesagt.
Da bin ich auch wirklich ein Fürsprecher für The Zone. Die App auf dem Handy läuft super.
Ja.
Es läuft bei mir auf dem Fernsehen super. Da bin ich ein bisschen von Run Fighting enttäuscht. Die App finde ich katastrophal.
Ja, durchaus.
Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir haben lang genug gesprochen.
Ja. Ja. Gut. Mensch, vielen Dank, Matthias, für deine Zeit. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Die ganzen 6%, die hier zuhören. Schöne Grüße nochmal nach Australien. Irgendjemand aus Australien hört immer zu, habe ich gesehen.
Cool.
Und schöne Grüße natürlich auch nach Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da kommen auch die... Weil man muss eine Sache muss ich noch sagen, ne? Die Schweizer haben Pech, die haben keine Zone. Zumindest keine UFC. Da müsst ihr dann einfach mal auf UFC.tv gucken. Könnt ihr euch bestimmt dort nochmal separat als Pay-Per-View kaufen.
Hoffentlich über einen Fight Pass irgendwie. Ja.
Wahrscheinlich kostet 20 Euro das Pay-Per-View.
Aber das haben wir ganz vergessen zu sagen. Oh Gott, da werden uns jetzt die Schweizer einen Vorwurf machen. Weil die hatten ja auch einen Kämpfer am Wochenende.
Ach stimmt. Özdemir hat ja gewonnen durch Knockout. Das haben wir gar nicht angesprochen.
Ja. Ah, haben wir vergessen. Ja,
jetzt zögern wir es raus. Aber egal.
Jetzt kommt der Hate drauf. Ja. Aber jedenfalls hat er gewonnen. Hat uns gefreut. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Spanischer Kämpfer, habe ich kennengelernt, als ich mal zufällig in Prag war. Also.
Nein, ehrlich, das ist eine super Story. Das musst du uns unbedingt im nächsten Podcast erzählen, wie es in Prag war, was du da gemacht hast.
Der wäre die alt, ne? Also, Matthias, Abschlusswort wie immer bei dir.
Ich sage einfach nur Dankeschön fürs Zuhören.